Nimm dein Glas und wirf es an die Wand. Hier in diesem aufgeblasenen Land, ehe dir noch der Kopf vor Zorn zerplatzt, ehe du noch zerschlägst, was du noch brauchst, ehe du dir den guten Geist verrauscht, ehe du dir den ganzen Tag verpatzt. Wen du wählen wirst, weiß man schon längst, weil du ewig nur im Netz rumhängst. Längst gespeichert hat man dein Gesicht. Wer noch schuften muss, ist übel dran, weil man sich hier alles kaufen kann. Und du hast die Kohle eben nicht. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Reck zum Selfie grüßend dir den Arm, in den Städten wird es langsam warm, auf den Autobahnen übt man Krieg, die Parteien halten sich die Hand, mach mal Urlaub in einem ärmeren Land, jeder Auslandseinsatz bringt dir einen Sieg. Weiter so, nur immer weiter so, und die Zeitung liest man auf dem Klo. Irgendwie wird alles hier verdaut. An der Scheiße sind wir selber schuld. Wir üben uns und üben in Geduld, bis die Pole endlich abgetaut. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Stemm dich nur mit aller deiner Macht gegen alles, was dich blöde macht. Widerstehen fordert allerhand. Man wird einsam, wenn man anders denkt, denn die Wahrheit wird hier nicht verschenkt. Nimm dein Glas und wirf es an die Wand. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen.
Meine Damen und Herren, der Laden lässt sich nicht mehr zusammenhalten. Es zerteilt sich zunehmend, was der einst als schöne Einheit gedacht werden konnte, unsere Welt. Die Splitter vor Augen geht uns die Hoffnung aus, dem Verfall, der Destruktion auf die Schliche kommen zu können. Als hätten die Teile nichts miteinander zu tun, monologisieren Akteure und Phänomene, Parteien, Lobbyisten, Bürger, Wutbürger, Reichsbürger und Bürgerwehren, Fangruppen und Impfgegner, Nazis und Naturfreunde, Auto- und Radfahrer. Allenthalben gründen sie neue hochgerüstete Kleinstaaten mit Propagandaministerien und imperialem Habitus, aufgeputscht durch die eigene Meinung im Sound der Echoräume. Unsere Hilflosigkeit gegenüber diesem Zerfransen der Welt offenbart, wie sehr uns das Instrumentarium der Vernunft abhanden gekommen ist, die Hoffnung auf Zusammenhang und Universalität verdorben wurde durch allerlei Finden und Intrigen, durch Missbrauch und Hybris, durch besinnungslose Gier nach Trägheit, durch Ausbeutung der Erde und der Armen, durch das Dulden des Vorrechts der Starken und die Hinnahme der Ohnmacht der Schwachen. Vernunft ist ein Phantom geworden, kaum zu unterscheiden von Unvernunft, von jedweder Macht als Beweis gebraucht, von Thinktanks und Regierungen benutzt wie eine Hure, um Kriege und Morde, Auschwitz und Hiroshima zu rechtfertigen. Diese Fragmentierung bedroht die Zivilisation. Abmachungen und Verträge, Regularien und Normen gelten nicht mehr. Wir sitzen staunend vor den Fotos unserer Erde aus dem All, schmerzhafte Beweise, dass sie doch rund und schön ist. Im August 1780, 9 Jahre vor der Französischen Revolution, schreibt Lessing im Gartenhaus von Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Halberstadt die Worte Hen kai pan in griechischer Schrift auf die Tapete, übersetzt eins und alles oder Alleinheit, die Einheit der Welt in ihrer Vielheit. Ein Graffito, Geheimzeichen, eine Formel des Daseins, das noch die späte Generation von Hölderlin und Hegel in helle Begeisterung zu versetzen vermochte. Die Welt als Einheit denken zu können, markiert eine Stelle der europäischen Geschichte, einen Neubeginn, der einen utopischen Raum eröffnete. In einer als Einheit gedachten Welt liegt die Möglichkeit von Wandel und Veränderung. Die Vernunft des Menschen sollte ordnend eine Basis schaffen, um Mangel und Entbehrungen zu überwinden, Konflikte zu befrieden, Gegensätze zu schleifen. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, hat Jahrtausende gebraucht, den Nebenmenschen als gleichberechtigt zu akzeptieren. Gestatten Sie mir, dass ich ein wenig aushole, ein wenig in die Geschichte gehe, denn die Geschichtslosigkeit, in der wir leben, trübt den Blick für die Katastrophe der Gegenwart. Nichts lässt sich allein aus dem augenblicklichen Zustand erklären. Wenn der historische Kontext verloren geht, verwandeln sich alle menschengemachten Verhältnisse zu Naturereignissen, denen wir ausgeliefert sind. Wie Tiefdruckgebiete kommen Krisen und Verstörungen daher. Die Börsenberichte gleichen nicht nur ästhetisch dem Wetterbericht. Es greift zu kurz, das Erodieren der westlichen Demokratien aus akutem Überdruss zu erklären, als Erscheinung des Zeitgeistes, psychologisch und moralisch. Die Geschichte der Emanzipation der Menschen ist eine Geschichte des Ausgleichs zwischen Starken und Schwachen, zwischen Gewalt und Gedanken, zwischen Einzelnen und Gemeinschaft, zwischen Frauen und Männern, zwischen Fremden und Eigenem. Als der Homo sapiens im Neolithikum sein Jäger- und Sammlerdasein aufgab und sesshaft wurde, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, begriff er, dass die Natur nach eigenen Vorsätzen zu verändern und zu bändigen war, dass man auch seinesgleichen als Werkzeug betrachten konnte. Sesshaftigkeit machte Eigentum manifest. Eigentum schafft Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Ungleichheit schafft Kriege. Sie kennen die Geschichte von Kain und Abel. Die entstandene Destruktivität musste geordnet werden, sodass Egoismus nicht die sozialen Strukturen zerstörte. Es halfen Dämonen und Götter. Sie setzten ethische Normen. Die religiöse Erwartung ist der Sache nach Ausdruck weltlicher Bedürfnisse, artikuliert in einer tradierten Ideologie, schrieb der Philosoph Wolfgang Heise. Jenseits und Diesseits bildeten einen Dualismus, der, solange er gestaltende Kraft besaß, das soziale Gefüge bestimmte. Mit der Renaissance, der Wiederentdeckung humanistischer antiker Quellen in der Krise des Mittelalters zwischen Klerus und Pest, dann aber vor allem im deutschen Idealismus, bedingten sich Diesseits und Jenseits gegenseitig. Als man das göttliche Prinzip auf die Erde holte, im Pantheismus Lessings und Goethes, konnte die Verantwortung für das Handeln der Menschen nicht mehr abgeschoben werden auf fremde Subjekte. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Es entstand ein Bewusstsein über eigenes Handeln, aber der Himmel lag plötzlich leer. Der Verlust göttlicher Autorität ging mit einem Abschied von Geborgenheit einher. Es ist der alte Jehova selber, der sich zum Tode bereitet, schrieb Heinrich Heine. Wir sahen, wie er sich vergeistigte, wie er sanftselig wimmerte, wie er ein liebevoller Vater wurde, ein allgemeiner Menschenfreund, ein Weltbeglücker, ein Philanthrop, Es konnte ihm alles nichts helfen. Hörte das Glöckchen klingen, kniet nieder. Man bringt die Sakramente einem sterbenden Gott. Heinrich Heine markiert den Endpunkt einer Phase, an deren Anfang Lessing steht. Von nun an, in einer ontologischen Depression verfangen, müht sich die Menschheit um Ausgleich, sucht nach Konzepten für eine gerechte Welt. Und immer wieder misslingen die Versuche, enden sie in Kriegen, in einer neuen Art von Barbarei. Ist damit das Henkaipan widerlegt? War es nur eine Illusion? Lessing glaubte an eine Art Naturgesetz allen Lebens, eine Spannung zwischen gegenwärtiger Unvollkommenheit und zukünftiger Vollkommenheit, die den Menschen befähigt, mit Vernunft zu selbstbestimmten Handeln treibt. Er glaubte es aber nicht als eine mechanische, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Zitat: Der Schwärmer tut oft sehr richtige Blicke in die Zukunft, aber er kann diese Zukunft nur nicht erwarten. Versuchen wir mit dem Trick von Hans-Georg Gadamers Hermeneutik, der, um einen Text zu verstehen, ihn als Antwort auf eine Frage begriff, die noch zu finden sei, auf unsere gegenwärtigen Umstände zu blicken. Versuchen wir, jene Fragen zu formulieren, auf die uns die Gegenwart längst geantwortet hat. In unserer Monologkultur ist das Fragenstellen ein mittlerweile antizyklisches Unterfangen. Die Politik mutierte zu einer abstrakten Antwortmaschine, ohne dass wir überhaupt Fragen gestellt hätten. Postuliert sie ihre Aktion im Spielbetrieb der Demokratie als Antwort. Wenn wir eine Frage stellen, gelingt es uns, der Schwerkraft unseres Denkens zu entkommen. Unsere Satzmelodie endet in einem Intervall nach oben. Und je nach Intensität der Frage schwankt es zwischen einer Terz oder einer Quinte. Antworten enden auf dem Grundton. Antworten ohne Fragen sind Monologe. Politik ist ein Monolog mit sich selbst. Gebetsmühlenartig wird die eigene Macht beschworen. Aber jeder Mathematiker weiß, dass allein die Fragestellung eine Lösung befördert. Eine elementare Frage hat Bestand, während die Antwort je nach Zeit und Umständen ihre Gültigkeit verlieren kann. Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz, wusste Lessing. Eine Einheit der Welt kann nur im Dialog entstehen, wenn die einzelnen Welten miteinander in Kontakt kommen und die Beziehungen zwischen den Menschen sich öffnen. Es widerspricht dem sozial-darwinistischen Diktum, das in unseren Tagen der Neoliberalismus wieder für sich in Stellung bringt. Der Mensch sei von Natur aus schlecht und müsse reglementiert und domestiziert werden, damit er in der Gesellschaft